Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute als Predigtvers wieder nur einen einzigen Vers, nämlich Apostelgeschichte 20, Vers 4. Da lesen wir, als der Apostel Paulus sich entschloss, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleitete ihn aber bis nach Asien Sopater, des Pyrrhus Sohn, ein Beröer, von den Thessalonichern aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus und Tychikus und Trophimus aus Asien. Das war's dann schon. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir hatten diesen Abschnitt, die ersten Verse aus Apostelgeschichte 20, ja vor einigen Sonntagen schon mal. Wir haben heute nochmal einen kleinen Nachschlag aus diesem Abschnitt. Es war mir wichtig geworden, bevor wir uns jetzt dann, nächsten Sonntag bin ich weg, dann wird der Bruder Lehmann die Verkündigung übernehmen, da holen wir die Möbel von unserer Tochter aus Neuwiedfalls darunter. Und dann steht schon der Advent vor der Tür, beziehungsweise beginnt dann auch schon, und dann wollen wir uns entsprechend adventlichen und weihnachtlichen Texten zuwenden. Und bevor wir das tun, war es mir wichtig, dass wir nochmal diesen Vers 4 in seiner Bedeutung etwas mehr würdigen. Zunächst ist eine ganz einfache Auflistung von Namen. Nun könnten wir geschichtlich an diese Sache herangehen und fragen, was wir über die hier genannten Begleiter des Apostel Paulus alles in Erfahrung bringen können, wer sie wohl waren und welche Aufgaben sie im Detail übernommen haben. Wichtiger ist für mich heute aber vielmehr die grundlegende Tatsache, die ich als Thema so formuliert habe: Gemeinde Jesu, keine Ein-Mann-Show. Gemeinde Jesu, keine Ein-Mann-Show. Auch der hochbegabte und hochgelehrte Apostel, Völkerapostel Paulus, wirkte keineswegs allein. Wenn man so schnell die Apostelgeschichte überfliegt, dann steht immer der Apostel Paulus so schwerwiegend im Vordergrund, auch des Berichts des Lukas an den meisten Stellen, dass man allzu leicht vergisst und allzu leicht über diese Verse hinwegliest und sie im Prinzip auch nicht nachhaltig zur Kenntnis nimmt, dass der Apostel Paulus von einem beachtlich großen Stab an Mitarbeitern umgeben war. Und ich hatte im Zusammenhang mit der Krise in Korinth schon darauf hingewiesen, dass Paulus mindestens einigen dieser Begleiter, zum Beispiel dem Timotheus und dem Titus, auch sehr wichtige Einzelaufgaben übertragen hat. Dass Gemeinde Jesu keine Ein-Mann-Show ist, das galt auch für den Gottesdienst. 1. Korinther 14, Vers 26 schreibt der Apostel Paulus: Jeder hat einen Psalm, also ein Loblied, eine Lehre, eine Zungenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Und wir haben immer wieder, wenn ihr euch daran erinnert, in der Apostelgeschichte, etwa wenn Paulus in die Synagoge kam, aber auch Vers 4, Vers 7 in unserem Abschnitt, als sich die Gemeinde in Troas am ersten Tag der Woche versammelt, Formulierungen gelesen wie: Da unterredete sich Paulus mit ihnen. Die Verkündigung in der christlichen Gemeinde am Anfang war entsprechend dem jüdischen Synagogengottesdienst viel eher ein Lehrgespräch als ein fester Vortrag. Viel eher etwa das, wie wir es in unserem Bibelgesprächskreis halten. Durchaus so, dass einer sich solide vorbereitet hat und dass nicht nur per Brainstorming irgendwelche mehr oder weniger guten Gedanken weitergegeben werden, schon eine solide Vorbereitung, eine solide Lehre, aber durchaus nicht in der starren Predigtform per Einbahnstraße, sondern mit Rücksprachen, Rückfragen, auch anderen Beiträgen, Wortmeldungen, Austausch. Das waren lebendige Gottesdienste, in denen viele spontan mitwirkten. Sicher nicht im wilden Durcheinander, sondern wohlgeordnet durch die leitenden Brüder. Ganz klar, wo Spontanität möglich ist, da ist auch die Gefahr des Durcheinanders. Deshalb braucht es dann in der Tat auch die leitenden Brüder, die das Ganze ordnen. Ziemlich sicher war das nicht einfach nur so mit der Spontanität, dass die sich irgendwo frei, beliebig zu Wort gemeldet haben, sondern wenn jemand einen besonderen Beitrag hatte, ging er vorher zu einem der leitenden Brüder hin, sagte, das liegt mir auf dem Herzen, darf ich das im Gottesdienst weitergeben, etc. Dass dann auch die Möglichkeit der Ordnung, der Leitung, ohne allzu große Komplikationen gegeben ist. Jetzt ist die spannende Frage, liebe Geschwister, wenn wir zurückblicken, wie kam es dazu, dass aus solchen lebendigen Gemeinden, in denen viele ihre natürlichen und geistlichen Gaben zum Bau der Gemeinde einbrachten, so eine Pfarrer- bzw. pastorenzentrierte Gemeinde wurden, wie wir sie heute weitgehend haben, seit vielen, vielen hundert Jahren haben. In den letzten Jahren und Jahrzehnten, insbesondere auch in Gemeinden wie der unseren mit brüdergemeindlichem Hintergrund, ist das so starr ja auch nicht der Fall gewesen. Trotzdem lohnt es sich mal, kurz den Blick zurückzurichten. Der Weg zur Pfarrerkirche, sage ich mal so allgemein, hatte seinen Ursprung im berechtigten Ringen um die Bewahrung der rechten Lehre. Das kann man kirchengeschichtlich ganz genau aufzeigen. Im Lauf der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, also irgendwo ab dem Laufe der 50er Jahre, 20, 30 Jahre nachdem der Herr gekreuzigt worden war, auferstanden war, starben die Apostel einer nach dem anderen. Soweit wir wissen, alle außer dem Apostel Johannes durch den Märtyrertod. Er war der Letzte, er starb eines natürlichen Todes an der Wende des ersten zum zweiten Jahrhundert nach Christus. Bis dahin waren die Apostel die Säulen der Gemeinde. Wenn es irgendwo Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten gab, dann waren sie die Autoritäten, die Kraft des Heiligen Geistes und des Amtes, das Christus ihnen gegeben hatte als Apostel, die Sache dann zur geistlichen Entscheidung brachten. Die sagten, da geht's lang. Das gehört nicht zur Lehre unseres Herrn, muss ausgeschieden werden. In dem Maß, in dem die Apostel starben, wurde aber die Frage immer drängender, wer sollte nun gegen die an allen Ecken und Enden eindringenden Irrlehren antreten? Wie konnte man dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde Jesu auf rechtem Kurs gehalten wird? Und wir sehen sowohl in den neutestamentlichen Schriften schon, wie auch aus den frühchristlichen Zeugnissen, dass von Anfang an ein Ringen um den rechten Kurs der Gemeinde Jesu notwendig war, weil das Heidentum alle möglichen nichtchristlichen Impulse aus dem Umfeld in die Gemeinde eindrangen. Also das Kurshalten war auch vor 2000 Jahren für die Gemeinde Jesu nicht prinzipiell einfacher als heute. Zwar waren bis zum Ende des ersten Jahrhunderts auch alle Schriften des Neuen Testaments vorhanden, die Offenbarung des Johannes um 95 wohl geschrieben war die letzte, aber die Bildung des neutestamentlichen Kanons, also welche Schriften denn nun wirklich verbindlich zum Neuen Testament gehören, war noch nicht abgeschlossen. Wir werden in den Bibelgesprächskreisen demnächst wohl auch mal auf dieses Thema mit eingehen. Entstehung, Überlieferung Alten und Neuen Testaments, wie kamen die Schriften zustande, wie haben die sich eigentlich zusammengeordnet zu der Bibel, die wir heute haben. Und halten wir uns schließlich auch vor Augen, die Gemeinde Jesu war eine große Zahl. Das waren nicht nur da und dort eine Handvoll verfolgter Sklaven, wie man auch manchmal meinen kann. Wir haben es ja in Ephesus gesehen. Die Gemeinde Jesu war zu einer großen Zahl an vielen Orten quer durchs ganze Römische Reich und darüber hinaus geworden. Wir haben beispielsweise im zweiten Jahrhundert nach Christus bereits einen Bischof Irenäus von Lyon. Der kam aus Kleinasien nach Lyon, Südfrankreich. Gemeinde Jesu, das war mittlerweile ein großes Netzwerk an Gemeinden. Wer sollte geeignet sein, in diesen Gemeinden das Erbe der Apostel gemäß dem Auftrag Jesu zu erhalten? Was meint ihr, was habt ihr für einen Vorschlag? Schwierige Frage am Sonntagmorgen. Der Magen noch mit Verdauen des Frühstücks beschäftigt ist. Wer kam für diese wichtige Aufgabe in Frage? Eigentlich das Nächstliegende. Wir wissen von der Apostelgeschichte, dass der Paulus und nicht nur er, sondern auch er selber durch seine Boten, durch den Timotheus hat er zu ein paar in frisch gegründete Gemeinden geschickt. Was haben die dann dort gemacht? Älteste eingesetzt. Bischöfe und Älteste. Und wir sehen schon im Neuen Testament in Ansätzen, die frühchristliche Literatur bestätigt es, entspricht auch der Ordnung Gottes, dass wir durchaus auch innerhalb des Ältestenkreises auch den Bischof, den sogenannten, den Episkopos, den Aufseher hatten. Ist übrigens, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, entspricht auch der göttlichen Ordnung. Sogar innerhalb der Dreieinigkeit besteht eine Ordnung. Aber das nur am Rande. Das heißt, wir hatten von Anfang an in den Gemeinden sogenannte Bischöfe mit Ältesten. Und diese Bischöfe waren durch die Apostel selber eingesetzt worden. Beispielsweise später auch der berühmte Polycarp von Smyrna, der als Märtyrer starb, Ignatius von Antiochien und wie sie alle hießen. Und Eusebius widmet deshalb im 4. Jahrhundert in seiner Kirchengeschichte einen ganz großen Teil diesen Bischofslisten, die in den großen Gemeinden Jerusalem, Alexandrien, Rom und so weiter, er durchführt bis in seine Zeit von den Tagen der Apostel. Da geht es im Ringen um die rechte Lehre, um den Nachweis, dass immer noch an diesen Orten Bischöfe dienen, an die das Amt von den Aposteln angefangen durch regelmäßige Bischöfe weitergegeben worden war. Der rechte Glaube dieser Bischöfe erwies sich, völlig richtig, an mehreren Punkten an der Übereinstimmung mit den Schriften, am energischen Widerstand gegen die Irrlehrer, das wird Eusebius immer wieder nicht müde zu betonen, wo sich auch diese Bischöfe hervorgetan haben, in die Gemeinde Jesu eindringende falsche Lehre energisch zurückzuweisen. Rechte Lehre kann sich nie darauf begrenzen, nur das Richtige zu sagen. Sie muss immer auch mit ganzem energischem Widerstand der falschen Lehre entgegentreten. Und dann natürlich in der Zeit der Verfolgung auch am Martyrium, an der Bereitschaft, auch bei Gefahr für Leib und Leben der Lehre Jesu treu zu bleiben. So wurden, das kann man sehen, sofort nach den Aposteln, die von den Aposteln eingesetzten Bischöfe in der ersten Christenheit zu den Garanten der rechten Lehre. Dieser Kurs hat einerseits zwar dazu geführt, dass tatsächlich im Wesentlichen grobe Irrlehren abgewiesen werden konnten. Das sehen wir über die ersten 4 Jahrhunderte in erfreulich breitem Maß, und die geistliche Einheit der weltweiten Christenheit bewahrt wurde. Gleichzeitig war die Kehrseite dieser Medaille, dass die Gestalt der Gemeinde eine immer stärker hierarchische Struktur angenommen hat. Wir haben schon im 2. Jahrhundert die Diskussion und den Anspruch des sogenannten monarchischen Episkopats. Wer Latein kann oder Griechisch, der weiß, der Monarch, das ist der Alleinherrscher, also der alleinherrschende Bischof. Und schon im 2. Jahrhundert haben wir ganz typisch katholische Positionen dann, wo der Bischof ist, da ist die rechte Lehre, da ist die wahre Gemeinde. Gewissermaßen getrennt vom Bischof gibt es kein Heil, weil da falsche Kirche ist. Da sehen wir, wie dieser Ansatz, der gut gemeint war, im letzten Grund aber schnurgerade in die römische Ämter- und Papstkirche hineingeführt hat. Und weil in alledem nicht nur der Heilige Geist gewirkt hat, sondern auch Menschen, auch machthungrige Menschen. Deshalb wurden im Laufe der Zeit die Pfründe kirchlicher Ämter mehr und mehr gesichert. Und leider hat sich auch die evangelische Kirche von diesem Gedankengut nicht energisch freimachen können. Da bringt es nicht, die Reformatoren zu kritisieren. Es ist immer hinterher die leichte Frage, wir hätten es anders gemacht. Was konnten die in den kirchenpolitischen Strukturen ihrer Zeit überhaupt anders machen? Aber wir sehen, dass dieses überzogene Ämterverständnis auch leider die evangelische Kirche sehr stark geprägt hat, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, wo vielfach alles, wo nicht der Pfarrer dabei war und den Vorsitz führte, als sektiererisch betrachtet und oft wüst bekämpft wurde. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe schon, in unserer ersten Gemeinde habe ich es mal gewagt, begangen, im Gottesdienst für die Hauskreise der Gemeinde zu beten. Dann kam ein ehemaliger Kirchengemeinderat, er war mittlerweile nicht mehr im Amt, ganz erbost auf mich zu: Herr Pfarrer, wie können Sie für diese Sektierer beten? Ich habe erst mal überhaupt nicht gewusst, was den guten Mann umtreibt, bis ich begriffen habe. Die versammeln sich außerhalb des Gottesdienstes, nicht unter der persönlichen Aufsicht und Obhut des Pfarrers. Das kann nur sektiererischer Wildwuchs sein. Ich habe ihm dann gesagt, lieber Bruder, das sind alles Leute unserer Gemeinde, das sind im Wesentlichen die tüchtigsten und treuesten Mitarbeiter unserer Gemeinde, die sich in diesen Hauskreisen versammeln. Die gehören ganz fest dazu. Von Sekte keine Spur. Ob er es begriffen hat, bin ich mir nicht sicher. Aber wir sehen das, das sind die Nachwirkungen dieser ganzen Zeit. Nach diesem Rückblick zur Frage, wie kommen wir hin heute immer mehr zu einer Gemeinde, die wirklich ein lebendiger Leib vieler Glieder ist. Den Grundstein haben die Reformatoren wiederentdeckt, das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. War ich schon zum Thema Gabe und Aufgabe von Mann und Frau in der Gemeinde drauf eingegangen. Jeder, der zu Jesus gehört, hat in seiner Stellung in Familie oder Gemeinde entsprechend priesterliche Aufgaben, ob Mann oder Frau. Jeder, der zu Jesus gehört, hat seiner Stellung entsprechend priesterliche Aufgaben. Und er hat von Gott die dazu nötigen natürlichen und geistlichen Gaben bekommen. Jeder. Wir sehen das an verschiedenen Abschnitten und Aussagen des Neuen Testaments. Ganz simpel und grundlegend, etwa wenn wir in der Apostelgeschichte am Pfingsttag lesen, dass 3000 Seelen hinzugetan wurden. Wo wurden die denn hinzugetan? Zur Gemeinde, genau. Zur Gemeinde, zum Leib Christi. Und was sollen die da? Sich wohlfühlen? Sicher auch, sei ihnen gegönnt. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Sie sollen dienen. 1. Petrus 4,10 dient einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir sehen in diesem Wort von 1. Petrus 4, Vers 10 zwei wichtige Aussagen. Gott erwartet von uns nichts, wozu er uns nicht die Gabe gegeben hat. Er erwartet von uns nichts, was wir nicht können. Dient einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat. Das erste ist, Gott hat gegeben. Ich habe empfangen vom Herrn. Das zweite ist, dann erwartet Gott aber auch, dass wir diese Gabe einsetzen, die er uns gegeben hat. Wir wissen das vom Gleichnis Jesu von den Talenten. Einer hat sein Talent vergraben. War der Herr begeistert, als er wiederkam und der ihm sein vergrabenes Talent wiedergegeben hat? Er hat es ja immerhin nicht veruntreut, er hat es ja nicht auf den Kopf geschlagen, er hat es treu aufbewahrt. Wir wissen, der Herr war gar nicht begeistert, denn er hat es nicht genutzt. Er hat nichts damit angefangen. Er hat es nicht eingesetzt. Anknüpfend an die Predigt vom letzten Sonntag könnten wir sagen, auf dem Weg mit Jesus ist einer, der die Gaben einsetzt, die der Herr ihm gegeben hat. Zum Bau seiner Gemeinde, zur Ehre seines Namens. Das Neue Testament verwendet mindestens zwei sehr anschauliche Bilder für die Notwendigkeit, dass jeder sich mit seinen Gaben einbringt. Ich denke, ihr kennt die Bilder, tragen wir es kurz zusammen. Zwei sind's. Der Leib ist das bekannteste, breit ausgeführt, haben wir in der Schriftlesung gehört. Das zweite, wie der Petrusbrief, kleiner Tipp. Da fällt es nicht ganz so gravierend auf. Jesus der Eckstein. Das Haus der lebendigen Steine. Wenden wir uns diesem als Ersten zu, das geistliche Haus. Vers 5, 1. Petrus 2. Als die lebendigen Steine werdet erbaut zu einem geistlichen Haus. Die Formulierung ist interessant. Petrus sagt, werdet erbaut. Das ist eine passive Befehlsform. Die bringt beide Aspekte dieser Sache wunderbar zum Ausdruck, das Passive, dass wir es nicht wirken können. Gott muss bauen. Er allein ist's, der durch uns als lebendige Steine seine Gemeinde baut, durch seinen Heiligen Geist, durch seine Führungen. Und doch ist's ein Befehl. Es ist ein Befehl Gottes an uns. Werdet erbaut. Gott will, dass es die ganze Sehnsucht unseres Herzens ist, von ihm gebraucht und zu einem geistlichen Haus erbaut zu werden. Wir können uns an diesem Bild ohne weiteres vorstellen, wie das aussehen würde, wenn an einem Haus nicht alle Steine eingebaut sind. Da würden Löcher in den Wänden klaffen, Fenster würden fehlen. In so einem Haus würde sich niemand wohlfühlen. Da würde der Wind durch die Räume blasen. Morgens vor dem Frühstück müssten erst die Schneewehen aus dem Esszimmer geschippt werden. Und wenn einige Ziegel fehlen, dann sitzt die ganze Familie mit Regenschirmen beim Mittagessen. Das wird dann ziemlich kompliziert beim Braten zerkleinern mit Messer und Gabel, wenn man eine Hand für den Schirm braucht. Wir sehen, wenn an einem Haus wesentliche Bausteine fehlen, wenn Steine und Ziegel und Fenster sich vornehm zurückhalten, dann hat das in der Regel eine ganz unmittelbare und sehr unangenehme Folgen. Und das ist genau das, was Gott uns auch durch diese Bilder sagen will. Wenn einige sich mit ihren Gaben in der Gemeinde nicht einbringen, wenn sie Steine sind, die fehlen, dann ist eine Gemeinde in ihrem Dienst erheblich beeinträchtigt. Dann kann sie nicht so wirken, wie ihr das von Gott zugedacht ist. Sie bleibt hinter dem zurück, was ihr von Gott gegeben ist. Hatten wir festgestellt, Gott fordert nichts, was er nicht gegeben hat. Kann sie nicht so wirken, wie es ihr Gott zugedacht hat. Gott gibt Gaben, einsetzen müssen wir sie. Wir können uns weigern, wir können unsere Talente vergraben, so wie der es im Gleichnis gemacht hat. Mit dramatischen Folgen für uns und die Gemeinde. Das bestätigt das zweite Bild, das die Bibel gebraucht. Wir haben es als Lesung gehört, dem Leib. Der Leib nimmt ja den Gedanken auf, der Petrus sprengt ja schon das Bild. Lebendige Steine. Steine sind ja eigentlich tot und starr. Deshalb können Steine, wenn man streng im Bild des Hauses bleibt, erst dann eingebaut werden, wenn sie vollkommen zubehauen sind, wenn sie richtig passend gemacht sind. Dann können sie, im anderen Fall klappt es nicht. Im Bau Gottes ist es ganz anders. Das Behauen und Einbauen geht parallel, wie beim Leib. Ist eine lebendige Geschichte, eine dynamische. Das heißt, ganz wichtig für die Gemeinde Jesu, niemand muss warten, bis er vollkommen geworden ist. Manche meinen das. Ich kann das aber doch noch nicht so gut. Und ich bin erst neu im Glauben oder ich habe nicht so große Gaben oder was auch immer. Wer kann in der Gemeinde mitwirken? Jeder, der zu Jesus gehört. Das muss er schon. Denn sonst ist er ja noch gar kein lebendiger Stein im Hause Gottes. Aber vollkommen sein muss er nicht. Jeder fängt klein an. Fehler sind nicht unbedingt das Ziel, aber sie sind erlaubt, weil jeder von uns Fehler macht. Das bringt nun dieses Wachsen vom Leib, bringt dieses Bild sehr gut zum Ausdruck. Der Mensch wird im Mutterleib gezeugt und geboren. Irgendwann sind alle Organe da, da ist das Baby immer noch im Mutterleib. Aber es ist alles da, was es braucht. Der Mensch, auch wenn er zur Welt kommt, ist noch längst nicht ausgewachsen. Er wächst, indem jedes einzelne Teil weiter wächst. Die Leber wird größer, die Beine länger, die Hände größer, hoffentlich auch der Kopf und das Gehirn. Wenn irgendein Teil nicht mitwächst, dann nennen wir so einen Menschen etwas herb und derb einen Krüppel. So sagt's der Volksmund. Das ist ein Mensch, an dem nicht alles gleichermaßen so gewachsen ist, wie es hätte wachsen sollen. Wenn in einer Gemeinde nicht alle dem Plan Gottes entsprechend wachsen, dann ist es eine verkrüppelte Gemeinde. Gottes Ziel aber ist eine vollkommene, heilige und reine Gemeinde. Und wir erinnern uns und halten immer wieder fest, Gott hat alles gegeben, was es dazu braucht. Jeder, der ein Kind Gottes ist, hat alle Gaben vom Herrn, die er braucht, um seinen Teil in der Gemeinde Jesu in vollkommener Weise, wie es ihm vom Herrn gedacht ist, zu erfüllen. Deshalb ist es der verbindliche Befehl des Herrn, lasst euch erbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Seid bereit, euch von mir behauen, heiligen und gebrauchen zu lassen, sagt der Herr damit. Soweit zur theoretischen Grundlage, nun zur praktischen Umsetzung. Gemeinde Jesu, keine Ein-Mann-Show, Wie wird das praktisch? Ich sage das übrigens nicht, weil ich der Meinung wäre, dass hier bei uns in der Gemeinde auf diesem Gebiet Fehlanzeige wäre. Es ist erfreulich viel da, angefangen vom Gottesdienst über den Seniorennachmittag, Blumenpflege innen und außen, Gemeindekaffee und vieles, vieles andere mehr. Wenn ich allein an die Bauaufgaben denke, die in den letzten Wochen und Monaten zu stemmen waren, wo und noch zu stemmen sind, wo etliche Brüder Erhebliches geleistet haben. Das Ziel ist nicht die Kritik, dafür habe ich gar keinen Grund. Aber ich sage mal so, ein zu viel kann es eigentlich nicht geben an dieser Stelle. Und ich komme auch noch drauf, was auch uns ganz besonders dabei am Herzen liegen sein sollte. Wie wird es praktisch? Es fängt immer wieder an mit dem Gebet. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, nichts, aber auch gar nichts, was in der Gemeinde geschieht, wird gesegnet sein, wenn es nicht vom Gebet getragen ist. Es geht weiter mit Besuchen, das ist schön, ein wichtiger Punkt und ich freue mich, dass diejenigen, die auch in der Lage sind, in der Gemeinde da und dort Besuche machen. Wir haben viele Geschwister, die allein zu Hause sind, für die es wichtig ist, dass sie auch praktisch erleben, dass sie zur Gemeinde gehören, dass sie auch besucht werden. Es betrifft unsere finanziellen Gaben. Dazu nur ein Satz, es liegt nicht an der Größe der Gabe. Der Herr hat das Schärflein der Witwe sicher nicht weniger gesegnet als die großen Summen der Vermögenden. Wir hatten neulich in der Andacht zur Gebetsstunde von Luther gehört, der sagte, es liegt nicht an der Barschaft. Es kann einer mit 1.000 Gulden so weit nicht kommen mit ungläubigem Herzen, als einer, der Gott vertraut, mit 1 Gulden. An Gottes Segen ist alles gelegen. Deshalb will ich zu diesem Thema nur einen Satz sagen, wer deshalb 1 Euro geben kann, der gebe 1 Euro von Herzen und freue sich. Gott kann durch diesen 1 Euro so viel wirken wie durch 1.000. An Gottes Segen ist alles gelegen. Viel wichtiger ist die Frage, dass wir so leben, dass Gott uns gerne segnet. Wenn er das nicht tut, dann helfen auch 10 und 100.000 Euro nichts. Dann geht der Bau der Gemeinde natürlich nicht ohne praktische Mithilfe. Ich habe es schon angesprochen. Wir haben geistliche Gaben, aber auch natürliche. Und wir merken bei den Bauaufgaben gerade in diesem Jahr auch immer wieder recht schmerzlich, kaum dass wir bestimmte Aufgaben am Bau nicht selber durchführen können, weil die einfach auch von Handwerkern, von Fachleuten erledigt werden müssen, damit uns hinterher die Gasinstallation nicht um die Ohren fliegt beispielsweise oder anderes, dann haben wir gleich ziemlich üppige Handwerkerrechnungen. Manchmal kommt dann auch da und dort die Klage, warum immer die gleichen, warum schon wieder ich? Ich verstehe es. Aber sehen wir uns um, liebe Geschwister. Wie viele haben wir, die altershalber und gesundheitlich in der Lage sind, am Bau kräftig mit anzupacken? Aber wenn jeder an der Arbeit mithilft, die er tun kann, dann werden wir gemeinsam das Werk stemmen können, an das der Herr uns gestellt hat. Denn wir dürfen gewiss sein, der Herr hat unserer Gemeinde alles gegeben, was wir brauchen. Und er wird es auch weiterhin tun. Und das gilt dann genauso für den geistlichen Bau der Gemeinde. Es wäre jetzt falsch, mit den geistlichen Aufgaben gleich auf die Predigt zu schauen und zu sagen, das kann ich nicht. Es muss auch nicht jeder. Es ist schön, dass Brüder da sind, die sowohl in den Bibelgesprächskreisen wie auch im Gottesdienst Dienste übernehmen können. Auch in der Gebetsstunde wechseln wir uns immer wieder ab. Aber der geistliche Bau der Gemeinde fängt ja in viel unscheinbareren, aber mindestens genauso wichtigen Bereichen an. Ich habe schon mal gesagt, Sonntagmorgen Gottesdienst. Wie kommen wir hierher? Wie bereiten wir ihn vor? Nicht allein mit der Frage, was nehme ich heute Morgen mit, das sicher auch. Natürlich soll und darf jeder kommen in der Erwartung, dass er nach dem Gottesdienst gesegnet und gestärkt nach Hause geht. Das braucht er auch für die neue Woche mit ihren Herausforderungen. Aber Gottes Wort sagt ja nicht nur, du sollst gesegnet sein, es sagt auch, du sollst ein Segen sein. Wie begegnen wir uns jeden Sonntagmorgen? mehr als 50 Mal im Jahr, so, dass andere durch uns gesegnet werden. Wo bin ich überhaupt in der Gemeinde ein Segen für andere? Und dann mündet das ganze Anliegen natürlich auch in den Gottesdienst. 1. Korinther 14, 26 hatte ich schon erwähnt. Jeder hat einen Psalm, also ein Loblied, eine Lehre, eine Zungenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, sollen viele etwas zum Gottesdienst beizutragen haben. Ähnlich wie bei unseren Gemeindeessen. Die einen haben gekocht, andere bringen Salate mit, andere Kuchen, andere Nachtisch, andere machen Kaffee, andere richten den Raum, andere räumen ab und spülen. Viele wirken zusammen. Bei den organisatorischen Aufgaben klappt's, bei den geistlichen nicht immer genauso. Gottes Wort sagt, viele haben was zu bringen. Einen Psalm, ein Loblied. Es sollte doch immer wieder einmal etwas zu berichten sein zum Lob Gottes. Wir beten, wir rechnen im Alltag mit Gott und ich denke, dass doch die meisten von uns dann und wann auch die praktische Durchhilfe des Herrn in diesen und jenen Nöten erfahren. Und wenn das so ist, dann darf man das durchaus im Gottesdienst zur Ermutigung der Gemeinde und zur Ehre des Herrn weitersagen. Oder eine Erkenntnis, sagt der Paulus. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass nach der Predigt 1, 2 oder von mir aus auch 3 nacheinander nach vorne kommen und erzählen, was ihnen durch den Gottesdienst, durch das Bibelwort, die Predigt, vielleicht durch ein Lied oder auch zu Hause in der stillen Zeit beim Bibellesen wichtig geworden ist. Das kann man nicht vorher beschließen, sagen, heute bin ich mal dran. Wenn man es macht, gibt es Krampf. Aber wenn einem wirklich durch den Heiligen Geist ein Anliegen aufs Herz gegeben ist, wenn einer sagt, Mensch, das war für mich heute so wichtig oder in der letzten Woche ist mir das auf einmal so groß geworden am Wort Gottes, dann darf man eine solche Erkenntnis, ein solches Anliegen in der Gemeinde weitergeben. So stärkt oder baut einer den anderen mit den Gaben, die ihm der Herr gegeben hat. Nicht um sich selber hervorzuheben, auch da ist natürlich Selbstdisziplin und auch eine leitende Hand der Brüder dann erforderlich, ganz klar. Aber wie gesagt, ich denke, vieles geschieht nicht, weil man Angst vor Fehlentwicklungen hat. Wir sollen Fehlentwicklungen vermeiden, aber geistgewirkte Entwicklungen wollen und zulassen. Am wichtigsten, denke ich, ist diese Mitwirkung der ganzen Gemeinde heute aber bei der Aufgabe, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, wir hatten vor fast 10 Jahren in Neuwied eine Evangelisation und wir waren dazu in den Räumen einer Brüdergemeinde, die lag in einer Wohngegend. Und nun hatten wir einen rüstigen Frührentner, der hat viel Kraft gehabt, ging sowieso viel laufen jeden Tag. Der hat gesagt, ich gehe mal einige Zeit nicht in den Wald, sondern ich gehe durch diese Wohngegend und verteile Handzettel, Einladungsblätter für die Evangelisation. Wir haben 5000 Einladungszettel gedruckt. Er hat in mühsamer Arbeit, schnellen Fußes, die 5000 Einladungszettel verteilt. Wisst ihr, wie viele kamen? Auf diese Einladungszettel hin nicht ein einziger. Obwohl es das Wohngebiet unmittelbar um den Veranstaltungsort war. Keiner von den Eingeladenen hätte ins Auto steigen, noch nicht mal auf den Drahtesel steigen müssen. Es kamen schon welche von anderen Gemeinden oder von uns oder mitgebrachte, aber nicht ein einziger durch 5000 verteilte Handzettel. Was will ich damit sagen? Anderes Beispiel. Mein bester Studienfreund ist Pfarrer im Schwarzwald und er berichtet immer wieder zu Glaubenskursen, die sie durchführen in der Gemeinde, kommen immer wieder neue Leute. Und ich frage ihn, wie kommen die dazu? Die Antwort heißt immer gleich. Die werden mitgebracht von Leuten der Gemeinde. War meine Erfahrung auch in Neuwied, weil wir eine kleine Gemeinde waren, verstreut, ähnlich wie hier, viele ältere Geschwister, die wenig selber einladen konnten, habe ich viel Pressearbeit gemacht. Wir haben fast jeden Monat mindestens ein oder mehr Presseartikel in der Zeitung gehabt. Hat so gut wie gar nichts gebracht. Die Zeiten heute sind vorbei, wo wir mit Presse, mit Plakaten, mit Handzetteln Menschen erreichen. wenn überhaupt ganz, 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 ganz wenig. Alle sind sich einig, die in der praktischen Gemeindearbeit stehen, es geht nur, ausschließlich nur über die persönlichen Kontakte der Gemeindeglieder. Nur. Und deshalb wäre es mein Anliegen an euch, liebe Geschwister, auch das fängt an im Gebet. Lasst euch vom Herrn 2, 3, vielleicht 5 Menschen zeigen und aufs Herz legen, für die ihr beten sollt. Keiner muss für 100 oder für 1000 beten, kann auch keiner. Wer für 1000 beten will, betet am Schluss ziemlich schnell für gar keinen. Aber für 2 oder 3, wenn man sagt, Herr, wo in meinem Umfeld, in der Nachbarschaft, in meinem Bekanntenkreis, sind Menschen, die dich nicht kennen, die nicht zur Gemeinde gehören, wen von diesen Leuten willst du vorbereiten, legst du mir aufs Herz, dass ich dranbleibe. Bete, bete, bete. Regelmäßig. Dass der Herr ihre Herzen vorbereitet. Und dass Gott euch auch zeigt, wie ihr sie geistlich erreichen könnt. Vielleicht mit einem Gruß in der Advents- oder Weihnachtszeit. Wo ein bisschen Kontakt aufnimmt, wo man sieht, das kann man hier so pauschal ganz schlecht sagen, das muss man dann wirklich sehen. Was ist klug, was ist weise, was hilft? Wo kann es mal zum bestimmten Thema eine Predigt sein, die man weitergibt, Büchlein, schlichte Grußkarte mit dem Bibelwort drauf. Zu welcher Gemeindeveranstaltung kann man sie denn schließlich und endlich vielleicht mal einladen? Seniorennachmittag, Frauentreff, ist eine wunderbare Möglichkeit für jüngere Frauen. Oder auch zum Gemeindeadvent. 12. Dezember, so der Herr will, und wir leben und bei den Bauaufgaben nichts ganz Außergewöhnliches mehr dazwischen kommt. Dank der tatkräftigen Mithilfe der Brüder sind die Arbeiten so zügig vorangeschritten, dass wir davon ausgehen dürfen im Moment, dass wir das bis zum 12. Dezember feiern dürfen. Kücheneinweihung, Gemeindeadvent. Super Möglichkeit, wenn uns der Herr jemanden zeigt, da auch jemand in dieser weiteren Runde mit einzuladen und mitzubringen. Wir können nichts erzwingen, aber wer keine Ziele hat, kann auch keine Ziele erreichen. Dabei geht es nicht um uns, dass wir Großartiges erleben. Das ist zwar auch schön, aber es ist nicht das Eigentliche. Es geht um die Botschaft von der Rettung der Sünder, dass sie die Herzen der Verlorenen erreicht, dass die Gemeinde Jesu gebaut wird, dass Gott durch unser Leben und unseren Dienst die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Und dazu hat er uns die Gaben gegeben. Dazu baut er uns zu einem geistlichen Haus aus lebendigen Steinen. Amen.